Einstiegsdebatten, der Zukunftspodcast von AKTech.
Ich würde sagen, das ist eine neue Dimension.
Wir können mit unseren Detektoren bis zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bestätigen, dass es nicht von Menschen geschrieben ist.
Das sind alles verschiedene Bausteine, die darauf einzahlen, dass wir auch irgendwo unsere Grundwerte und Grundrechte schützen können.
Wir forschen in dem Sinne mit dem, was wir haben, mit Daten, worauf wir zugreifen können, mit den Tools, worauf wir zugreifen können.
Ich halte immer noch viel von uns Menschen. Also wir sind unter anderem wirklich sehr lernfähig.
Herzlich willkommen zur Pilotstaffel des AKTech-Podcasts Einstiegsdebatten. In der heutigen Folge geht es um die technischen und gesellschaftlichen Implikationen einer Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten. Das Ganze ist zu sehen im Kontext, dass Inhalte im Internet ja oftmals nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können. Wie gehen wir damit um, wenn Bilder, Texte, Bewegtbilder täuschend echt wirken, aber nie tatsächlich existiert haben, und droht dann vielleicht sogar der viel zitierte Tod des Internets? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Daniel Wagner. Ich bin in der Kommunikation von AKTech, Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, tätig. Und in dieser Folge begleitet mich Erduana Wald. Erduana Wald ist wissenschaftliche Referentin der Unterarbeitsgruppe IT-Sicherheit und Privacy, der Plattform Lernende Systeme, die ja auch bei AKTech angesiedelt ist. Zudem ist zu Gast Ahmed Reza Sadeghi. Wir freuen uns sehr, Sie als Professor für Computerwissenschaft der TU Darmstadt, wo wir heute zu Gast sein dürfen, willkommen zu heißen. Sie sind Leiter des System Security Lab hier an der TU Darmstadt und AKTech-Mitglied und Mitglied der Plattform Lernende Systeme. Sehr schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Sadeghi. Und darüber hinaus ist uns Armin Grunwald zugeschaltet. Er ist AKTech-Mitglied und auch in der Plattform Lernende Systeme tätig. Hallo, Herr Grunwald, und wir werden mit Ihnen später ausführlich sprechen. Schon mal sehr schön, dass Sie heute dabei sind. Sie beide als unsere Gäste bringen ganz unterschiedliche fachliche Perspektiven auf dieses ja sehr vielschichtige Thema ein. Wir erleben ja eine Transformation, die auch unglaublich schnelllebig ist, und zwar im digitalen Raum. Der AI-Slop macht uns da zu schaffen, eine wachsende Flut KI-generierter Inhalte. Und man könnte so weit gehen, zu sagen, die Grundpfeiler unseres Informationsökosystems werden in Frage gestellt. Mit weitreichenden Konsequenzen. Wir haben den Verlust von Glaubwürdigkeit durch die Tatsache, dass Quellen kaum mehr aufgespürt werden können oder gar nicht mehr überprüfbar sind. Wissenschaftliche Qualität erodiert, Fake-Journale sind im Umlauf. Wir haben einen Rückzug aus Online-Plattformen von vielen, vielen Menschen, also auch eine große Verunsicherung in der Gesellschaft. Neue Formen digitaler Gewalt, rechtlich oft noch unzureichend erfasst. Das wird ja gerade politisch auch sehr stark diskutiert. Oder sogar ein Modellkollaps, wenn KI zunehmend von KI-generierten Daten lernt. Da sind natürlich sehr viele Manipulationstechniken im Umlauf, ebenso kreative Gegenstrategien. Die meisten halten dann nicht so lange stand. Und da würde ich auch gerne gleich einsteigen, Herr Sadeghi. Tod des Internets, ist der vielleicht längst im Gange? Kann da eine Kennzeichnungspflicht helfen? Kann da Vertrauen wiederhergestellt werden? Wie erkennen wir überhaupt KI-generierte Inhalte im Alltag? Das geht ja wirklich sehr breit. Chatbots, Medieninhalte aller Art, Bild, Ton, Video. Was gibt es da für Strategien? Vielleicht können Sie mal so drei Möglichkeiten nennen.
Es gibt eine Möglichkeit, ist das, was zum Beispiel Journalisten häufig verwenden, ist einfach Erfahrung, also das, was die Menschen wahrnehmen. Was mittlerweile sehr schwierig ist, weil die generierten Inhalte, ob das Text ist oder Videos oder Images, die werden immer ausgereifter, die werden immer besser. Wenn man Erfahrung hat mit sogenannten Deepfakes oder sogenannten Fakes überhaupt, dann kann man einigermaßen die erkennen. Manchmal aufgrund von Artefakten, manchmal aufgrund von Perfektion. Die sind einfach viel zu perfekt, ja. Die Haut sieht ganz anders aus. Aber es gibt natürlich, das sind jetzt sozusagen sind subjektive Methoden. Es gibt aber auch objektivere Methoden, womit meine Forschungsgruppe auch sich unter anderem beschäftigt, sind technische Methoden. Wie kann man erkennen, dass zum Beispiel speziell im Bereich Audio ist das mittlerweile schwierig, weil es gibt sehr viele sogenannte Wishing, also wenn man halt angerufen wird mit einer bekannten Stimme, und viele Menschen halt vor allem physiologisch gesehen die Ohren, menschliches Gehör ist vielleicht nicht so in bestimmten Frequenzbereichen nicht so sensibel wie menschliche Augen, also gesunde Augen, damit meine ich. Man verwechselt halt die Stimmen, auch wenn die Stimme nicht perfekt, man verwechselt die vor allem, wenn es im Hintergrund Rauschen gibt. Also es gibt halt das, was wir konkret als Angriffe sehen, Und es gibt Methoden, technische Methoden wie forensische Methoden, wie Wasserzeichenmethoden, aber auch Detektionsmethoden. Im idealen Fall wäre es, wenn man beim Telefonieren die App selber, also die Telefon-App, sagen würde zu dem Benutzer, das könnte, wie großer Wahrscheinlichkeit könnte das eine Fake-Stimme sein. Beziehungsweise im Kontext von Videos, wie man im Nachhinein diese überprüft. Vor allem ist das sehr, sehr wichtig. Wir haben mit dieser Arbeit angefangen eigentlich aufgrund von Journalisten. Wir wollten halt, dass die Journalisten nicht falsche Aussagen machen, weil für die ist das ja sehr wichtig, dass die Politik auch Deepfakes auf der einen Seite für sich selbst benutzt, das muss man auch sagen. Es ist nicht so, dass die Politik immer Deepfakes verbieten will. Die Politik nutzt das auch aus für eigene Zwecke. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber jetzt bei normalen Nutzern gibt es halt diese Methoden, wie ich gesagt, Detektion, Wasserzeichen, aber auch forensische Methoden, die man von früher kennt, die man jetzt versucht zu erweitern auf generative Algorithmen.
Ich würde gerne noch kurz einhaken. Sie hatten ja gesagt, auditive Inhalte sind oftmals etwas schwerer noch zu erkennen als visuelle Inhalte. Aber selbst bei den visuellen Inhalten frage ich mich jetzt, Stand 2026, können wir da überhaupt als Laien mit bloßem Auge KI-Manipulation noch so gut erkennen?
Nee, ich glaube, als Laien würde ich jetzt wagen zu behaupten, dass es nicht immer möglich ist, speziell wenn Sie nur auf einen kleinen Bildschirm wie ein Display von einem Telefon begrenzt sind, wenn Bilder sehr schnell sind und 30 oder 15 Sekunden TikTok-Videos, da können Sie sogar Experten sich täuschen. Ja. Wir sind so weit. Vor einem Jahr, wenn ich das vergleiche, vor einem Jahr konnte meine Gruppe Deepfake-Videos natürlich für Ausbildungszwecke und auch für Vorträge sehr interessant, sehr, sage ich mal, authentisch vorstellen. Aber jetzt, wenn ich vergleiche, was wir schon damals gemacht haben, vor einem Jahr, und was jetzt die ganz teuren Tools von Tech-Firmen ermöglichen oder auch sogar manchmal Open-Source-Tools, das ist erstaunlich gut. Die Qualität wird immer besser. Also bei Laien würde ich sagen, nein, vielleicht per Zufall.
Ja, ist ja auch gut. Dafür gibt es ja auch die technischen Möglichkeiten, die Sie ja auch stark beforschen und da viel Erfahrung schon gesammelt haben. Unter anderem das ja auch Kommunizieren in die Unterarbeitsgruppe IT-Sicherheit und Privacy hinein. Da werden wir später auch noch ausführlicher drauf zu sprechen kommen. Jetzt würde ich gerne meine Kollegin Erdoğana übergeben, indem ich so ein bisschen das Thema wechsle. Und zwar nicht das grundsätzliche Thema, sondern den Zuschnitt. Wir haben ja jetzt gesprochen über die technischen, mit dem bloßen Auge erkennbaren Identifizierungen. Aber es gibt ja auch schon juristische Kennzeichnungspflichten tatsächlich. Erdoğana, wie ist denn da der Stand der Dinge? Welche gibt es da bereits? Und was ändert sich auf dieser Gesetzgebungsebene bei den Kennzeichnungspflichten auch in naher Zukunft?
Ja, wir haben da auf jeden Fall den AI Act, der ist ja auch schon aktiv, zu Deutsch eben die KI-Verordnung. Die gilt ja auch schon seit einiger Zeit und die verlangt eben Transparenz- und Dokumentationspflichten. Ja, also da wird nicht von Kennzeichnung direkt gesprochen, sondern erstmal, wir möchten Transparenz schaffen. Und die gelten eben für Unternehmen, aber auch für Anbieter. Und es ist eben heute schon so, dass Anbieter und auch Unternehmen ja auch Informationen bereitstellen müssen. Wie funktionieren die Systeme? Welche technische Dokumentation wurde gemacht? Gibt es eine Risikobewertung? Das ist die eine Seite, aber es gibt auch Pflichten für diejenigen, die KI-Systeme einsetzen. Gerade Bild-, Audio-, Videoinhalte müssen eben auch gekennzeichnet werden. Das ist eben dann vor allem wichtig, wenn es sich auch um Deepfakes handeln kann, also komplett manipulierte Inhalte. Und was die EU auch verlangt, ist eben ein maschinenlesbares Format in der Kennzeichnung. Grundsätzlich geht es ja der EU darum, diese Pflichten in Anwendung zu bringen, um auch potenziell größere Auswirkungen auf Gesellschaft und Grundrechte damit einzudämmen. Und der Kerngedanke ist eben, dass man als Mensch auch immer erkennen können muss, dass man eben gerade mit einer KI interagiert oder einen KI-generierten Inhalt vor sich hat. Und es gibt eben noch eine zentrale Neuerung. Gerade jetzt zum 2. November 2026 soll dann auch eine Verschärfung eintreten. Die Anbieter müssen dann wirklich klar kennzeichnen, dass Texte, Bilder, Audio und Video durch KI erzeugt worden sind. Und da hat das EU-Parlament deshalb diese Verschärfung vorgenommen, weil eben zunehmend Deepfakes im Umlauf sind. Und damit soll auch Desinformation stärker sichtbar gemacht werden. Und neben diesen Pflichten gibt es auch tatsächlich jetzt neue Verbote. Nudifier-Tools zum Beispiel sollen jetzt komplett verboten werden. Das vielleicht nochmal zu erklären, das sind eben Apps oder Anwendungen, mit denen man ohne Zustimmung intime Bilder von Personen erzeugen oder auch manipulieren könnte. Also neben Pflichten und Verboten setzt die EU auch auf AI-Literacy, also ein bisschen mehr Resilienz schaffen, die Menschen dabei zu fördern, auch kritisch mit den Technologien umzugehen. Da wird viel investiert in Zukunft. Also wir haben jetzt hier eben auch diese Pflicht zur Kennzeichnung. Und das ist deshalb vor allem spannend, weil das so eine grundlegende Frage aufwirft. Unsere komplette Informationsumgebung verändert sich ja dadurch und Wir haben immer mehr maschinelle Inhalte, die werden auch gekennzeichnet. Es ist einfach eine riesige Flut und da stellt man sich dann schon die Frage, ja, wir müssen ja auch erstmal verstehen, was heißt denn diese technische Kennzeichnung? Das haben Sie ja gerade ein bisschen erwähnt. Die EU verlangt auch Wasserzeichen beispielsweise, einheitliche EU-Symbole. Herr Sadeghi, vielleicht können Sie noch mal ein bisschen mehr erklären, was heißt denn das technisch? Wie sieht so ein Wasserzeichen aus?
Wasserzeichen hat natürlich eine sehr, sehr, sehr alte Geschichte. In Europa, es hat sogar Leonardo da Vinci Wasserzeichen verwendet. Im Allgemeinen kann ich sagen, das Halbzeitwert von Wasserzeichen sind sehr kurz. Wasserzeichen kann man löschen. Es war sehr interessant, als Google angekündigt hat, dass sie auch die Inhalte sozusagen mit Wasserzeichen versehen. Und mein Team sagt ja, das kann man ja löschen. Und die haben das experimentiert, das kann man löschen. Und dann haben wir sogar einen Satz von Google in deren Disclaimer gefunden, dass es eigentlich sehr einfach gelöscht werden kann. Es gibt auch unterschiedliche Wasserzeichen. Sichtbare Wasserzeichen, unsichtbare Wasserzeichen. Wasserzeichen, die kryptografisch sind. Wasserzeichen, die nicht kryptografisch sind. Wasserzeichen, die verifiziert werden können, entweder, wie gesagt, sichtbar sind oder mit einem bestimmten Schlüssel. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir wollen so Otto-Normalverbraucher damit beschäftigen, das wäre natürlich sehr schwierig. Wir sehen auch bei Cookies, auch da kann man wirklich nicht so eine eindeutige Strategie erkennen, dass die Leute wirklich auch wissen, was sie tun. Sie klicken einfach ja oder nein. Und bei Wasserzeichen, die kann man manipulieren, auch wenn sie tief in ein Modell eingebaut sind. Auch wenn sie mit komplexen technischen Möglichkeiten verifiziert werden können. Das ist eine aktuelle Katze-und-Maus-Spiel von oder Arms Race, wie man sagt, der Forschung. Wir schreiben einen Artikel, wie man ein Wasserzeichen bricht und andere schreiben einen Artikel, wie man unsere Angriffe verhindern kann. Also das heißt, das ist etwas, was man jetzt nicht wirklich absehen kann. Man sieht diese Entwicklung, man kann verschiedene Technologien verwenden, aber ich sehe da jetzt gerade nicht eine super große Hoffnung, dass wir morgen eine ultimative Lösung haben, die auch Normalverbraucher versteht und auch erkennen kann. Man muss auch betrachten, wir haben jetzt sehr viel über Deepfake geredet, über hybride Ansätze oder Angriffe. Das heißt, man nimmt echte Bilder und vermischt die mit anderen Inhalten, die maschinell erzeugt sind und vor allem auch nicht zueinander passen. Aber man kann damit die Leute halt in die Irre führen. Das ist halt eine Art, Desinformation zu verbreiten, ja.
Sie haben uns jetzt schon viele wertvolle Stichpunkte genannt. Ich finde nicht nur zu den sozusagen technischen Möglichkeiten und diesem Katz-und-Maus-Spiel, das Sie beschrieben haben, sondern auch sehr stark zu dem Verhalten der Menschen, was da für Schwierigkeiten auch mit einhergehen mit diesen ganzen Entwicklungen. Und es ist für mich eine tolle Gelegenheit, den Herrn Grunwald in den Raum zu holen. Ich darf Sie noch mal ganz kurz vorstellen. Sie sind ja nicht nur AKATEC-Mitglied und in der PLS aktiv in der Unterarbeitsgruppe Recht und Ethik, sondern leiten auch das Büro für Technikfolgenabschätzung im Deutschen Bundestag und sind Professor für Technikphilosophie am Karlsruher Institute of Technology. Sie sind damit wirklich sehr prädestiniert für dieses Thema und gerade würde ich mal mit einer etwas allgemein klingenden Frage, die aber, glaube ich, doch sehr gut zum Thema passt, fragen, was macht das eigentlich mit uns Menschen? Wir sind ja fast alle täglich konfrontiert mit diesen KI-generierten Inhalten, die jetzt doch innerhalb weniger Jahre massiv zugenommen haben, das Netz fluten. Wie würden Sie das aus dieser Technikfolgenperspektive einschätzen? Wie gehen wir damit um und was macht das mit uns?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie das zum Thema machen. Das ist wirklich spannend und Sie haben ja die wesentlichen Dinge genannt. Das ist die Geschwindigkeit, mit der das seit einigen Jahren läuft. Und Geschwindigkeit ist einfach gemessen an menschlichen Lernvorgängen hier eine riesige Herausforderung. Es ist ja nicht so, dass Deepfakes und Betrug und all das neu wären in der Menschheitsgeschichte. Ja, ganz im Gegenteil, das hat es immer gegeben. Es haben Menschen eben aber auch dann gelernt, damit umzugehen, Vorkehrungen zu treffen und eben Erfahrungen zu sammeln, wie Herr Sadeghi das genannt hat. Erfahrungen sammeln, wenn die Entwicklung so schnell läuft wie in den letzten Jahren und wo eine gemachte Erfahrung schon beim nächsten Entwicklungsschritt der Technologie wieder unbrauchbar geworden ist. Das ist, glaube ich, wirklich die große Herausforderung. Was das mit uns macht? Ja, ich meine, es sät Misstrauen. Das ist irgendwie fast trivial zu sagen. Man weiß nicht mehr, was man glauben kann. Das war schon früher schwierig, aber jetzt wird es noch schwieriger. Man weiß nicht mehr, was von wem wirklich kommt. Der Absender wird immer unklarer. Die Akteure hinter den im Internet erscheinenden Dingen werden immer unklarer. Die ganze Möglichkeit, die Welt vernünftig, nachvollziehbar wahrzunehmen, die schrumpft zusammen. Und ich weiß auch nicht genau, was das bedeutet. Aber eins möchte ich noch erzählen. Ich war letzte Woche auf einem Workshop an der TU München und da hat ein Informatiker, wohlgemerkt ein Informatiker, etwas gesagt, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Er wurde gefragt, ob er denn auch dafür sei, die Nutzung von Social Media, worüber ja vieles transportiert wird von dem, was wir hier besprechen, ob er denn auch dafür sei, die Nutzung für Jugendliche oder Kinder irgendwie einzuschränken. Und da hat er allen Ernstes gesagt, ich bin dafür, Social Media abzustellen, ohne Altersbegrenzung. Ist natürlich klar, das geht nicht, das kriegt heute niemand mehr durch, das wird ja fast alles zusammenbrechen, ja, Schaden will man nicht mehr haben, wir sind da total abhängig geworden, aber es sagt aus, drückt aus die Besorgnis, dass hier ein Misstrauen erzeugt wird, das über kurz oder lang zu Verwerfungen führen könnte, ein reiner Konjunktiv führen könnte, die eben wir vielleicht nur noch schwer unter Kontrolle halten.
Ja. Also ist auf jeden Fall eine spannende Anekdote und fügt sich, finde ich, auch gut in dieses Gesamtbild ein, das Sie da gezeichnet haben mit dem Misstrauen. Es gibt aber auch noch so diesen anderen Aspekt, dass sich ja das Verhalten der Menschen offenbar sehr schnell und sehr stark ändert im Internet. Also Personen gehen online und setzen verstärkt auf kuratierte Inhalte, verifizierte Identitäten spielen eine immer größer werdende Rolle, geschlossene Gruppen gewinnen an Bedeutung. Menschen, Ihrer Einschätzung zufolge, also in der Lage, Schritt zu halten mit diesen Entwicklungen, also was die Anpassungen angeht? Oder geht das jetzt so schnell, diese Transformation mit dem AI-Slop, dass Sie sagen, das ist zu schnell, um da überhaupt Schritt halten zu können in Bezug auf die Verhaltensanpassung? Und vielleicht noch eine zweite Ebene, was lehrt uns da auch die Geschichte? Also wir hatten ja viele andere disruptive Entwicklungen, wenn wir an die Einführung des Internets denken, für die breite Masse vor rund 30 Jahren. Ist das irgendwie vergleichbar, was wir da gerade erleben mit den KI-generierten Inhalten aller Orten, oder würden Sie sagen, das ist eine völlig neue Dimension, auch in Bezug auf diese Verhaltensanpassungsmöglichkeiten?
Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich würde sagen, das ist eine neue Dimension. Das alte Internet, ich war ja sozusagen dabei, als das öffentlich wurde. Ich habe erlebt, wie übertriebene Erwartungen entstanden. Die Demokratie würde weltweit siegen und kein Diktator könnte mehr überleben und so weiter. Die Welt würde ein globales Dorf und die New Economy würde die klassischen Gesetze der Wirtschaft außer Kraft setzen. Also paradiesische Utopien gingen da umher, bis sie dann in der Blase der Dotcoms zusammengebrochen sind. Das war eine Eröffnung weiter Horizonte. Und das war ja gerade der Hintergrund für diese utopischen Erwartungen. Es war einfach erst einmal alles einfach nur positiv. Ja, es ging ein Informationszugriff weltweit in Echtzeit. Das war unfassbar, weiß ich selbst noch, wie ich das als großartig wahrgenommen habe. Während jetzt mit Fake News und Deepfakes und Manipulation und so, es ist ja von vornherein nicht nur einfach ambivalent, es ist von vornherein negativ auch besetzt. Selbst wenn es vieles Positive damit ja auch zu machen geht. Aber es ist einfach so eben auch eine Attacke irgendwie auf eine Gesellschaftsform der Verlässlichkeit und Stabilität und des Vertrauens, das merkt man eigentlich sofort und das war damals wirklich anders.
Also wenn ich Sie da richtig verstehe, könnte man sogar so weit gehen zu sagen, damals erschuf man die Utopie und heute fast die Dystopie in Bezug auf KI und den möglichen Tod des Internets, oder?
Irgendwie schon. Also das, was ich eben von dem Informatikerkollegen aus München erzählt habe, ist ja genau das. Ja, die Befürchtung, dass hier etwas in Gang gekommen ist, was nur noch schwer kontrollierbar ist. Und da sage ich, das ist jetzt der Punkt zu Ihrer ersten Frage, ich halte immer noch viel von uns Menschen. Also wir sind unter anderem wirklich sehr lernfähig. Das ist ja auch wohl der Hauptgrund für unseren evolutionären Erfolg. Wir sind wirklich lernfähig und das ist ja auch zu beobachten, gerade bei den jüngeren Leuten, die von Anfang an mit dieser Welt aufwachsen. Es ist nicht einfach so, dass die alle blind in dieser Welt operieren und sich da allem anvertrauen. Im Gegenteil, gerade dort gibt es eben auch eine relativ hohe Sensibilität. Nicht bei allen, das ist das Problem. Manche sacken wirklich total ab in diese Welt und da sehe ich die Gefahr einer neuen gesellschaftlichen Spaltung. Aber andere, die nehmen sehr wach die neuen Chancen und Möglichkeiten wahr. Die einen machen sich sozusagen klüger durch Nutzung der ganzen KI-Möglichkeiten und die anderen lassen sich selbst dümmer werden, um es mal sehr plakativ auszudrücken. Daraus schließe ich jetzt nur, dass wir sozusagen in Probleme reinlaufen. Ich bin kein Untergangsprophet, also so weit wie der Münchner Kollege würde ich da nicht gehen. Aber es ist schon in der Hinsicht ernst. Wir erleben ja auch aus politischen Gründen, aus allerlei anderen Gründen Bedrohungen, etwa der Demokratie als eine doch recht rationale Lebensform. Und diese Entwicklungen, über die wir jetzt sprechen, sind da nicht gerade förderlich.
Verstehe. Lassen Sie uns gerne den Blick wieder etwas verengen auf ein konkretes Anwendungsbeispiel, das ich gerne mit Ihnen beiden kurz diskutieren würde. Denn die Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten, die soll ja die Glaubwürdigkeit erhöhen. Wir haben es von Ihnen beiden eigentlich schon gehört, dass viele Inhalte ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen. Und um diese Glaubwürdigkeit wieder zu steigern, ist es unser aller Ziel, ja unter anderem mit dieser Kennzeichnungspflicht als eine Möglichkeit wieder in diese Richtung zu kommen. Jetzt gibt es aber ja Fälle, wo das gar nicht so einfach ist. Also wir haben zum Beispiel ein Videodreh. Da gibt es eine Person vor der Kamera, da gibt es eine Person hinter der Kamera. Beide Personen sind real, bedienen sich keiner KI-Tools als Hilfsmittel und am Ende hat man als Endprodukt einen kurzen Film. Und dieser Film wird aber nachbearbeitet. Und im Rahmen dieser Postproduktion kommt es womöglich dazu, dass man merkt, oh, die Belichtung hat nicht so gut gepasst und man bedient sich dann in der Nachbearbeitung doch eines KI-Tools zur Optimierung der Belichtung. Wie geht man damit um? Das ist ja dann ein KI-Inhalt, der eigentlich auch als solcher, wenn die Gesetzgebung dann so in Kraft ist, gekennzeichnet werden muss in bestimmten Kontexten. Wie kann man diese Differenzierung hinbekommen? Weil das Produkt ist ja eigentlich ein Film ohne KI-Mithilfe. Da würden mich beide Perspektiven interessieren. Also, dass man nicht alles über einen Kamm schert, weil wenn man das tut, dann bekommt er zum Beispiel dieses Video, von dem ich gerade spreche, eigentlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist ein Inhalt, der dann unglaubwürdig erscheint, obwohl er ohne KI erstmal entstanden ist. Was gibt es da vielleicht an Sicherheitsstrategie für technische Möglichkeiten? Und wie schätzen Sie das, Herr Grunwald, ein, diese Differenzierung zu machen? Vielleicht fange ich mit Ihnen an, Herr Sadeghi.
Das Problem, dass man ein Video nachbearbeitet oder überhaupt ein Werk nachbearbeitet, ob das eine Malerei ist oder ein Video.
Genau, es kann alles mögliche, Bild, Ton. Ja.
Dieses Problem gibt es ja, ich meine, sag ich mal, seit Tausenden von Jahren. Und diejenigen, die als Urheber, also da gibt es ja für Urheberrechte, und wenn der Kameramann oder Kamerafrau nicht da einverstanden ist, dass irgendwas verändert wird, dann gibt es in analoger Welt, wenn man ein digitales Video macht, jede Änderung muss natürlich von dem Schöpfer oder von der Schöpferin bestätigt werden, dass das akzeptiert wird oder auch nicht. Oder dafür muss man ihm oder ihr eine gewisse Summe bezahlen. KI macht hier, ich sage mal, aus legaler Sicht, ich bin kein Jurist, aber ich denke, da macht auch keinen Unterschied. Sie ändern etwas, was jemand anderes kreiert hat, und dann muss diese Person darüber informiert werden. Und kann es sein auch, dass diese Person sagt, nein, ich will nicht, dass dieses Lichtverhältnis verändert, weil das mein Kunstwerk ist. Ja? Das wäre zum Beispiel eine rechtliche Frage. Aber technisch gesehen, wenn man das erkennen will, gibt es natürlich, wie gesagt, forensische Tools, die versuchen festzustellen, wie ist denn die Beleuchtung? Ist diese Beleuchtung natürlich. Ja, das wären zum Beispiel, was wir zum Beispiel machen in meiner Gruppe, dass wir die physikalischen Phänomene in Training-Algorithmus, das Modell integrieren, sodass das Modell erstmal diese physikalischen Aspekte kennen muss. Weil der einzige Unterschied aus unserer Sicht, ein großer Unterschied zwischen einem generierten Objekt und einem sozusagen nicht generierten Objekt oder sogar in komplexeren Fällen hybriden Objekt, ist, dass die physikalischen Phänomene dort bei generierten nicht immer so dargestellt werden, wie es sein soll. Zum Beispiel die Frequenzen, wenn es um Stimme geht, die Betonungen und auch, dass wir zum Beispiel einen Hals haben. Hals hat eine bestimmte Struktur. Das hat einen Einfluss auf unsere Stimme. Diese Aspekte sehen die Generierungsalgorithmen gar nicht. Ja, die werden immer besser, aber nach unseren Tests, die wir gemacht haben, mit den besten Algorithmen, die wir gesehen haben, die zum Beispiel Stimmen generieren, immer noch können wir das detektieren. Aber die werden immer besser. Bei diesem Beispiel, was Sie gesagt haben, da gibt es auch Tools, wo man sieht, ob physikalische Phänomene, was Lichtverhältnisse betrifft, ob die stimmen. Und da könnte man diese detektieren.
Und wichtig wäre es ja dann im nächsten Schritt, das auch so differenziert auszuweisen.
Genau.
Das sozusagen Video nicht als Ganzes.
Ganzes, das ist ein hybrides Ding jetzt mittlerweile, ja, weil es wurde ein Video, auch wenn Sie zurzeit Videos erstellen, ein Bild machen, diese Bild, die werden eine Art Pixelorientierung-Algorithmus haben, die auch gewisse KI-Algorithmen verwendet. Das heißt, nichts ist so, wie es scheinen, wie es sein muss. Dann könnte man debattieren, ist das jetzt KI oder ist das nicht KI? Aber in der Tat, ein Mensch hat dieses Bild gemacht und dann hat das Tool eine Art Pixeloptimierung gemacht, damit man eine bessere Auflösung hat oder bestimmte Ecken besser oder Artefakte besser dargestellt werden. Das kann man debattieren. Aber uns geht es darum, dass es alles hauptsächlich von einem Algorithmus generiert wird. In Ihrem Beispiel, es ist ein sehr komplexes Beispiel, um das auch zu beweisen, dass es gerade dieser Teil war KI generiert und der Rest nicht. Ja.
Ja, Genau. Aber Herr Grunwald, wie sehen Sie das? Also würden Sie sagen, das ist wichtig, das dann sozusagen kleinteilig aufzudröseln, was KI generiert ist und was nicht, und das dann entsprechend zu kennzeichnen?
Also das Beispiel macht ja schon mal sehr schön deutlich, eigentlich ist das Problem nicht, ob da irgendwie KI im Entstehungsprozess drin war oder nicht, sondern das Problem entsteht dann, wenn eine bestimmte Absicht mit der Entstehung des Artefaktes verbunden war. Und deswegen finde ich den Hinweis von Herrn Sadeghi auf Urheber, Urheberschaft, Urheberrecht, da auch ganz zentral. Ich denke, rein praktisch gesehen, dieses Ganze so aufdröseln, dass man für alle möglichen Produkte und Fälle und so weiter jeweils eine Art Checkliste hinbekommt, sodass die Hersteller oder Betreiber oder wie auch immer einfach nur gucken können, wo sie denn da sind. Das wird vermutlich nicht gehen, aufgrund der hybriden Natur letztlich aller dieser Produkte, die wir sehen. Wir sind nicht einfach entweder von KI oder von Menschen gemacht, sondern es sind letztlich Co-Produktionen mittlerweile in vielerlei Hinsicht. Da werden vermutlich in den nächsten Jahren die Gerichte viel zu tun haben und dann mit ihren Mitteln das auch klären können. Ich bin selbst auch kein Jurist, habe mal an anderer Stelle mitbekommen, autonomes Fahren, wie klug eigentlich juristisches Denken oft weiterhilft, wenn es um diese ganzen Grenzfragen geht.
Herr Grunwald, Sie haben gerade gesagt, Sie sind kein Jurist, aber vielleicht können Sie so ein bisschen aus ethisch-moralischer Perspektive noch mit uns beleuchten, bei wem eigentlich die Verantwortung liegt aus Ihrer Sicht. Also liegt die bei dem Konsumenten der KI-generierten Inhalt, liegt die vielleicht, also wir hatten vorhin ja schon von Erduana gehört, Medienkompetenz, AI-Literacy, das sind ja schon Themen, die auch in der Gesetzgebung Berücksichtigung finden. Aber es gibt ja auch andere Perspektiven. Man könnte auch sagen, die Nutzer, die KI-generierte Inhalte online stellen, bei denen liegt die Verantwortung, oder bei den Plattformbetreibern. Wie würden Sie das aus so einer ethisch-moralischen Sichtweise bewerten?
Also bei den Nutzern kommt ja eins dazu, die haben ja bestimmte Absichten. Wenn also jetzt die Fake-Technologie von einer politischen Partei genutzt wird, um den Wahlkampf zu manipulieren, dann ist das letztlich, würde ich, nicht nur ethisch bedenklich, sondern wahrscheinlich sogar ein Straftatbestand. Das ist ganz klar, dass damit Verantwortung verbunden ist. Während zum Beispiel, wenn Deepfakes in einer Satire-Sendung verwendet werden, ja, dann ist das doch einfach super. Satire hat immer schon mit Verfremdungen und so weiter gearbeitet. Und jetzt haben sie noch bessere technische Tools, ist einfach fantastisch. Das heißt, da ist auf jeden Fall im Nutzerbereich Verantwortung. Bei den Konsumenten, also sozusagen so jemand wie mir, ich kann ja nur dann Verantwortung übernehmen, wenn ich überhaupt die Kennzeichnung habe. Also wenn ich ja zweifelsfrei Dinge als KI gemacht, urgehoben oder wie man es auch immer nennen mag, dann auch einstufen kann. Das fehlt mir ja jetzt. Ich muss mich auf mein Gefühl verlassen, meine Erfahrung. Und ja, das spricht natürlich schon mal dann auch für eine Kennzeichnungspflicht. Bei den Plattformbetreibern, naja, das ist ja die allgemeine Diskussion, die wir seit 10 Jahren haben. Sind das einfache Plattformen, wo jeder machen kann, was er will? Oder haben die eine gewisse Mitverantwortung in der Distribution der Inhalte, die darüber laufen? Das ist eine bekannte Diskussion, die trifft hier genauso zu. Das heißt also, die Diskussionen, ob Facebook bestimmte Hasspredigten veröffentlichen darf oder nicht, das gilt hier ganz genauso. Und da werden sich diese Plattformbetreiber mit ähnlichen Fragen konfrontiert sehen und auch eigene Policies entwickeln müssen.
Verstehe. Die von dir schon angesprochenen gesetzlichen Rahmenbedingungen, Erduana, sind ja schon sehr ausdifferenziert und gehen nach und nach in die Umsetzung, gerade auch auf EU-Ebene. Aber wie schätzt du das ein und was weißt du dazu? Kann Politik so eine Kennzeichnungspflicht in der Praxis überhaupt durchsetzen?
Da muss man vielleicht auch nochmal hervorheben, dass die EU ja mit dem AI Act, aber nicht nur mit dem, sondern ja auch mit diesem ganzen digitalen Omnibus, wo auch die DSGVO dazugehört und demnächst der Cyber Resilience Act, Data Services Act. Das sind alles verschiedene Bausteine, die darauf einzahlen, dass wir auch irgendwo unsere Grundwerte und Grundrechte schützen können. Unter diesem Ziel passiert das Ganze. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das in der Praxis dann durchgesetzt? Die Aufgabe ist jetzt dann bei den nationalen Behörden, das dann auch durchzusetzen. Die müssen ja auch erstmal aufgebaut werden. Und die Hoffnung bleibt natürlich, dass auch Lessons learned aus der Einführung der DSGVO vielleicht gezogen werden bei der Umsetzung oder bei der Durchsetzung des AI Act und dass eben die Kennzeichnungspflichten hier dann am Ende nicht nur für den normalen Anwender oder den normalen KI-Nutzer in der EU gelten, sondern dass hier auch große Plattformen und Betreiber auch außerhalb der EU, die hier ihre Ware oder ihre Produkte und KI-Inhalte verbreiten, da dann natürlich auch in die Mangel genommen werden. Also das sind schon große Strafen verbunden mit der Missachtung der KI-Gesetze, aber die müssen natürlich dann auch durchgesetzt werden. Herr Grunwald hatte es vorhin schon erwähnt, da wird sicherlich auch viel auf die Gerichte dann zukommen, wenn es dann soweit ist. Das ist quasi so. Der zweite Bereich Herausforderung ist natürlich, dass die EU hier natürlich versucht, Schritt zu halten mit der KI-Entwicklung und auch mit allem, was drumherum passiert. In der Anpassung der Gesetze hat man ja jetzt auch im März gemerkt, da wurde direkt alles rund um Deepfakes verschärft. Aber wenn man Kennzeichnung braucht, dann muss die ja auch entwickelt werden. Das wäre dann quasi Frage zurück an Herrn Sadeghi. Wie kommen wir da wissenschaftlich eigentlich hinterher, da dann auch die Tools zu entwickeln, die man ja auch braucht, um diese Kennzeichnungen oder Kennzeichnungspflichten, um die erfüllen zu können und dann auch Detektionen wirklich zeitnah auch umsetzen zu können.
Wie es bereits auch gesagt wurde, das Kernfrage ist aus technischer Sicht, USA passiert und jetzt mittlerweile auch in China, dann, dass Europa einfach hinterherläuft. Wir brauchen eigentlich da nicht hinterherzulaufen, sondern ich will gerne wissen, wie viele von diesen Acts tatsächlich mit ChatGPT oder anderen Tools geschrieben sind, weil sie sehr schnell auf den Markt kommen. Und wir wollten auch in der Gruppe das einfach überprüfen, wie viele von diesen Acts tatsächlich, zum Beispiel in amerikanischen Acts, kann ich sagen, dass teilweise wir können mit unseren Detektoren bis zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit bestätigen, dass es nicht von Menschen geschrieben ist. Aber weil wir in Europa produzieren ja eine Menge PDFs und wenn sie echt sind, das wissen wir noch nicht. Ja, da müssen wir gucken, ob wenn eine Maschine das vernünftig ausstellt, das ist so gut. Aber jetzt zur eigentlichen Frage, wie können wir das machen? Wir forschen in dem Sinne mit dem, was wir haben, mit Daten, worauf wir zugreifen können, mit den Tools, worauf wir zugreifen können. Aber es gibt viele Tools, die zum Beispiel von großen Tech-Firmen kommen, die nicht Open Source sind. Wir wissen nicht, was da drin läuft. Ja, und das heißt, die Verantwortung, wir können ja spekulieren, wir können auf Open Source Modellen arbeiten, Wasserzeichen da rein bilden, die man verifizieren kann, also sichtbar und unsichtbar. Unsichtbare kann man algorithmisch verifizieren und sichtbare kann man ja sehen. Aber dann kommt noch die Frage, dass man Wasserzeichenforschung gab es ja lange, bevor KI so prominent wurde. Und es gibt kein Wasserzeichen, was man nicht löschen kann. Also in digitaler Welt.
Ja, und besonders komplex wird es ja vor allen Dingen, wenn wir dann auch bedenken, laut AI Act muss ja beides gegeben sein. Also es muss ja sozusagen maschinenlesbar sein und sichtbar.
Das ist derzeit ein bisschen utopisch, wenn man nur auf die Forschung schaut, weil die Forschung hat eine bestimmte Grenzen, weil unsere Grenzen sind die Daten. Wir haben nicht auf alle Daten. Wenn man von ethischen Sachen redet, ich glaube nicht, dass soziale Netzwerke, die Hersteller, die Verantwortlichen überhaupt von Ethik irgendwas verstehen. Und ich glaube, diese ganze Ethikkommission bei denen ist ja nur einfach nur eine Formalität. Gucken Sie an bestimmte Plattformen, die ich nicht nehmen will, aber die haben so einen Buchstaben drin, ja. Das danach geht einem bestimmten Buchstaben in der Buchstabenordnung. Das ist eine Plattform, wo jeder was sagen kann, was er kann. Ja, das ist halt und voller Deepfakes, die auch von Politiker und Politikerinnen verbreitet werden. Ethische Aspekte wichtig sind und irgendwie verbunden sind mit diesen Wasserzeichen, dann wird das schwierig, weil wir können Vorschläge machen. Es gibt auch viele wissenschaftliche Artikel über, wie man Watermarks einbettet in Modellen, wie man sichtbare Watermarks erzeugt. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Die Konferenzen derzeit, KI-Konferenzen, die bekommen die 3-4 größten und wichtigsten KI-Konferenzen, also renommiertesten, die bekommen bis 20.000 Papers, das die Wissenschaftler schicken, ja. Die Hälfte oder mehr als die Hälfte kommt aus China, der Rest kommt aus dem Rest der Welt. Und die Frage ist, wenn Sie 20.000 Papers irgendwo einreichen bei Konferenz, die müssen ja begutachtet werden. Und wenn sie begutachtet werden, wer soll denn die begutachten? Wie viele Leute müssen als Evaluatoren da sitzen und begutachten? Dann ist es so, dass manche von diesen sogenannten Reviewer oder Begutachter, die nehmen diese PDFs, das wir zum Beispiel eingereicht haben, uploaden das zu ChatGPT und sagen, schreib mir ein Review. Und jetzt haben die zum ersten Mal seit Neuem, die Veranstalter, die Konferenz sozusagen, Vorsitzenden oder sogenannte PC-Chairs oder Programm-Committee-Chairs, die haben bei einer Konferenz, das nennt sich ICML, das ist eine große KI-Konferenz, haben sie dann in alle PDFs, die wir einreichen, ein Wasserzeichen eingebaut. Dass wenn die einfach abgeloadet werden von Begutachter, diese Wasserzeichen sind unsichtbar, die sind Prompts. Das heißt, die Maschine versteht diese Prompts, aber der Mensch sieht das nicht, weil das weiß ist auf dem weißen PDF. Und wenn sie dann ein Begutachten von ChatGPT zum Beispiel machen lassen, dann ist irgendein Code irgendwo im Dokument geschrieben. Und die können dann die Vorsitzende von dem Ding sehen und sagen, dieser Mensch hat seinen Job nicht richtig gemacht. Also er ist ein ethisches Problem.
Ja.
Und dann innerhalb von sage ich mal, 1,5 Tagen hat meine Gruppe wieder eine Veröffentlichung gemacht, wie man das bricht. Wie ein Begutachter das einfach löschen kann und erkennen kann. Das heißt, es geht auch mittlerweile, wenn man gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, die nicht auf Uhr schauen, sondern wirklich etwas schaffen wollen, geht es in 1,5 Tagen. Und natürlich muss man auch von Security sehr viel verstehen, um sowas einigermaßen schwer zu machen, zu entdecken. Ja? Ich würde Ihnen ein spezielles Beispiel sagen, dass die Wissenschaft gerade auch darunter leidet, dass Maschinen Gutachten schreiben, was eigentlich sehr gut ist. Also ich bin ein großer Befürworter, aber ein Mensch muss immer darauf schauen. Es soll nicht blind gemacht werden. Und das ist, wo die Nutzer, sage ich mal, jetzt kommt der ethische Problem von Nutzer. Die Nutzer haben auch ein ethisches Problem, weil sie einfach irgendwas von einer Maschine machen lassen und das vielleicht auch nicht mal überprüfen und das irgendwo ins Netz tun. Da denke ich, diese Ethik, aber auch wie man das erkennen kann und verhindern kann, dass man nichts Unethisches macht, wir sind miteinander verbunden. Aber es gibt zwei wichtige Probleme. Ein ist, Wissenschaft macht, was Wissenschaft kann. Aber da wir nicht auf alle Modelle zugreifen können, das ist eine große Verantwortung auf der Seite von Tech-Firmen, die tatsächlich ihre Gelder, anstatt in immer größere, immer bessere KI zu stecken, vielleicht in eine immer größere, bessere, aber auch sicherere KI zu stecken. Und das scheint mir für Europa der Weg zu sein. Also, dass wir nach Sicherheit geben, nicht unglaublich viele PDFs für Regulierung, aber wirklich für Innovation, wie man sichere KI-Modelle bildet. Und das fällt auch, ich denke, wenn das Wasserzeichen fällt auch darunter, um deren Sicherheit und Möglichkeiten erweitern, aber auch die Sicherheit erweitern, dass die Menschen wissen, okay, das ist von KI generiert und keine Satire.
Und das natürlich alles in diesem Kontext immer zu sehen, wie schnelllebig das auch ist. Und gerade die Entwicklung der Tools und dieser Wettstreit, Katz-und-Maus-Spiel haben Sie es, glaube ich, vorhin genannt.
Genau. Und das ist unsere Stärke in Europa. Wir müssen nicht immer hinter größeren Modellen laufen, sondern wir müssen unter sichere Modelle laufen. Das wäre für uns eine große Chance. Mit Sicherheit kann man da für Nutzer, speziell für die Gesellschaft, viel bessere Wege öffnen, dass die Menschen diese Tools verwenden. Diese Tools sind sehr nützlich. Für jeden sind sie nützlich. Aber auch, ob das Wasserzeichen oder andere Methode überhaupt Awareness, dass sie kritischer denken. Das kritische Denken wäre natürlich am besten, was die Studenten, was die Schüler und Schülerinnen, die lernen sollten. Aber insgesamt denke ich, unsere Chance liegt in mehr Sicherheit. Aber eine Sicherheit, die für Gesellschaft nützlich ist. Nicht eine Sicherheit, die alles komplizierter macht, sondern wirklich für die Gesellschaft nützlich. Und da müssen wir die Tech-Firmen definitiv.
Herr Grunwald, Herr Sadeghi hat es gerade schon angedeutet mit der Gesellschaft. Vielleicht können Sie das noch so ein bisschen ausweiten auf auch die Wissensgesellschaft, dass auch unser Informationsökosystem dieser Transformation, wie ich eingangs sagte, jetzt ja schon entgegenblickt oder mittendrin ist. Wie schätzen Sie da die Rolle der Kennzeichnungspflicht ein? Kann man den Tod des Internets noch aufhalten?
Also dieser Tod, über den viel geredet wird, der ist ja ein typischer, wie soll ich sagen, letztlich ein Erfolg des technischen Fortschritts, ja, der sich sozusagen zerstörend gegen das eigene System richtet. Und da hat Herr Sadeghi schon gerade mit dem Thema Sicherheit ganz wichtige Dinge gesagt. Ich würde hier noch hinzufügen, kritisches Denken, auch schon von ihm genannt. Da ist natürlich ein Problem, die ganze, nicht nur KI, auch schon vorher, die frühere Digitalisierung, deren Hauptwerbespruch ist, sie machen uns das Leben doch so angenehm, komfortabel und bequem. Wir haben ja im Westen mit dem Immanuel Kant da einen ganz starken kritischen Denker vor Augen, der mal gesagt hat, Leute, traut euch selber zu denken. Selber denken ist die Quelle von Freiheit und Demokratie. Und jetzt lullen uns manche diese Systeme ein, suggerieren, sie machen das alles locker leicht für uns und eben natürlich noch viel besser und ohne Bias und ohne schlechte Laune und so weiter. Und da ist schon die Gefahr, dass relativ viele Menschen ja bequem werden und das eigene Denken nicht ausprägen und alles verkümmert, was wir nicht praktizieren. Ob das nun Trompete spielen oder Chinesisch sprechen ist. Ich befürchte, das Selberdenken wird auch verkümmern, wenn wir es nicht fordern. Und wir haben mit der KI natürlich tolle Tools, unser Selberdenken weiterzuentwickeln, ja, mit neuen Möglichkeiten auf dem Weg, kritische Medienkompetenz, KI-Literacy zu verbreiten, ist für mich auch ein ganz wichtiges Anliegen.
Ja, sehr schön. Sapere Aude auch in diesem Kontext. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Sadeghi, dass Sie heute die Zeit gefunden haben und das hier in der TU Darmstadt einzuordnen. Und Herr Grunwald, herzlichen Dank. Und ja, danke dir, Erdoana, dass du mit mir heute hier moderiert hast. Wir können mal festhalten, eine Kennzeichnungspflicht kann also schon Transparenz schaffen, aber von selbst wird Vertrauen nicht entstehen. Wir sind ja in diesem großen Spannungsfeld Regulierung, technische Gegenwehr, wir haben es ja mehrfach heute hier gehört, gesellschaftliche Anpassung, die auch natürlich irgendwie erfolgt, aber die Frage ist, erfolgt sie schnell genug? Bleibt festzuhalten, das Internet wird verändert durch KI, das ist gar keine Frage. Technologisch und gesamtgesellschaftlich werden wir mit dieser Entwicklung Schritt halten müssen, wenn wir weiter von technologischem Fortschritt in dem Kontext profitieren wollen. Ja, es ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch zu sagen, die Wahrheit im Internet muss gerettet werden, aber zumindest sollten wir wissen, was ist KI generiert und was nicht. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie diese Debatte, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weiterdenken. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis zu unserer nächsten Podcast-Folge im Rahmen dieser Staffel mit Tempo ins KI-Zeitalter, aber mit Gurtpflicht. Herzlichen Dank.
Danke.
Danke, sehr gerne.
Einstiegsdebatten, der Zukunftspodcast von AKTech.